Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über JPEG Mafia und seine LP in der Offline-Version. Und wer sich jetzt fragt, hä, wieso das denn? Das ist eine Patreon-Wunschfolge und da darf man sich, wenn man 3 Monate lang den Zehner überweist und uns derzeit treu ist, darf man sich eine Album-Review wünschen. Und wer da auch Interesse dran hat, der kann das natürlich dann auch machen. Ihr findet alles in der Beschreibung. Aber erstmal vielen, vielen Dank an diesen tollen Wunsch, denn wir beide haben einen Bezug zum Album. Ich glaube, wir kommen von unterschiedlichen Standpunkten, aber das werden wir jetzt alles ganz ausführlich besprechen, denn los geht's.
Ja, ich bin ganz klassisch, glaube ich, wie der Normie-Internet-Rap-Fan, der ich bin. 2018 bei ihm, glaube ich, kurz nach dem Veteran-Album reingestiegen, was, glaube ich, bis heute auch so als das Durchbruchsalbum, glaube ich, von ihm gilt. Bin dann kurz nach Release und dann richtig mit Release vom Nachfolger All My Heroes Are Cornballs reingegangen, der auch wirklich so natürlich immer noch in der weirden, onlineigen, verspulten, experimentellen US-Rap-Ecke hängt, aber schon viel mehr irgendwie so poppige Melodien und weirde Cover-Versionen, mit denen wir es ja auch heute wieder zu tun haben werden, reingebracht hat. Und all diesen weirden Kram, für den man JPEG Mafia liebt, wenn man ihn denn liebt. Wenn nicht, lohnt sich das auf jeden Fall da mal reinzuhören, vielleicht jetzt auch mit dieser Review zusammen reinzugehen, auch wenn es sich natürlich sehr für die Leute lohnt, die eh schon nerdig und drin sind und wissen wollen, was wir von dem Album halten. Hab mich auf jeden Fall gefreut vorzubereiten, auch wenn es natürlich mit 20 Tracks und 10.000 Switches pro Song und 43 Millionen Ideen, von denen 2,8 durchgezogen werden, hat es mir natürlich auch ein bisschen Kopfweh gemacht. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, das vorzubereiten. Bin auch riesen Fan der LP gewesen und vielleicht noch so ein bisschen als Kontext dazu. Er war damals noch in einem Labelvertrag und hat von diesem Label nicht alle Samples, die auf diesem Album zu Zehntausenden vertreten sind, geklärt bekommen. Eigentlich ein Wunder, dass nur so ein paar Songs dabei rausgeflogen sind,
ja,
die er dann allen voran Hazard Duty Pay quasi als Single auf YouTube einfach released hat und gesagt hat, zum Release des Albums gibt's quasi eine Offline-Version bei mir auf Bandcamp unter anderem, wo quasi alle Songs und alle Samples drauf sind in der Form, wie ich sie mir gewünscht habe. Deswegen nur korrekt, das Video jetzt auch reviewen, aber für alle, die das Album noch nicht gehört haben und jetzt denken, boah, mich jetzt mit Bandcamp rumquälen, man kann es mittlerweile auch auf Spotify streamen, wie uns aufgefallen ist im Prozess der Vorbereitung, relativ gegen Ende, dass quasi er nach diesem Album sich vom Label getrennt hat und dann die Version, die er sich auch gewünscht hat, so ein Jahr später auf Spotify hochgeladen hat. Und deswegen könnt ihr die auch jetzt in der Form hören, wie sie gewollt war. Und in dieser Form gehen wir sie auch durch, nachdem du gesagt hast, was dein Verhältnis zum Album ist und was jetzt so deine Vorbereitung war.
Ja, tatsächlich war das Album, was wir jetzt besprechen, in der Online-Version das erste Album, womit ich so wirklich connected habe von ihm. Ich habe aber noch ziemlich genau im Ohr, wie du so 1-2 Jahre vorher dann ab und zu mal seinen Namen erwähnt hast und immer so von diesem, ja, es ist strange, aber es ist auch genial und yeah, man muss sich da irgendwie reinfühlen. Und ja, mit der LP habe ich mich dann reingefühlt, weil manchmal braucht es ja so ein neues Release zum damaligen Zeitpunkt halt, wo man denkt, okay, jetzt versuche ich mal, jetzt arbeite ich mich da rein. Damals habe ich relativ ausgesiebt, ehrlich gesagt. Also ich habe das sehr gefeiert als ganzes Projekt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, okay, jetzt werden immer alle Songs am Stück gehört, sondern da habe ich schon so den ein oder anderen Hit oder das ein oder andere etwas weirde Cover oder so rausgenommen aus dem Album. Und mich auch tatsächlich, weil ich natürlich jetzt nicht so tief drin war, auch nicht um die Offline-Version geschert, sondern gedacht, ja, okay, hier auf Spotify, ich sehe die Online-Version, die lade ich mir runter, fertig. Es haben aber da einige Songs überlebt und ja, das kann ich jetzt schon mal spoilern, Rebound war damals in meinen Top-Songs. Also das hat auf jeden Fall mich geprägt und auch zu einem kleinen JPEG-Mafia-Fan gemacht, weil ich mag das alles sehr, was damals schon so passiert ist. Aber ich muss sagen, jetzt der heutige Stand der Musikindustrie lässt mich JPEG Mafia noch mal mehr mögen, weil ich glaube, ich damals, weiß auch, damals klingt, als wäre das jetzt super lang her, aber vor 3 Jahren hatte ich, glaube ich, vom amerikanischen Rap noch ein etwas besseres Bild als aktuell. Also ich finde, das ist aktuell recht ideenlos und damals habe ich noch gedacht, na ja, wir haben gerade eine kleine Flaute, aber da kommt bestimmt bald wieder was. Und deshalb finde ich JPEG Mafia als Figur und als Ideengeber und als so, ja, Avantgarde, das ist ein bisschen krass gesagt, aber schon so als kreativer sich da irgendwie durchboxender Typ,
ja.
Hat jetzt nochmal eine fast schon wichtigere Figur oder Rolle eingenommen, aber damals war es eigentlich auch schon an dem Punkt, ich habe es nur nicht so gesehen. Und deshalb, glaube ich, tat es mir auch ganz gut, da nochmal so ein bisschen durchzugehen, nochmal durch wirklich jeden Track oder auch durch die Offline-Tracks, die es eben in meiner Welt noch gar nicht gegeben hat, was für mich auch sehr spannend war, weil da waren auch ein paar Sachen bei, die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Aber fangen wir mal an mit dem ersten Track Trust, den gab es ja auch damals schon in der Online-Version. Und das ist ein Track für mich, der fast schon der perfekte Einstieg ist für so ein Album. Ich weiß nicht, ob Manifestieren damals schon ein Ding war oder ob der Trendbegriff erst im letzten Jahr wieder so richtig hochgekommen ist. Aber wenn es damals schon ein Ding war, dann hat er das auf jeden Fall perfekt umgesetzt. Und ich habe den wirklich mehrfach schon an Tagen gehört, wo ich dachte so, ja, ich muss mich ein bisschen pushen. Und ich mag bei dem Track diese Mischung aus, das funktioniert wirklich ganz gut, dass man das so hört, gerade so diese ersten Zeilen und ne, dieses sich selber hochpushen, aber ohne, dass es so zu pathetisch cringy wird, weil das ja schon auch mit so einem zynischen Unterton ist und auch nochmal so Sprünge macht. Und ich mag das bei JPEG Mafia generell ganz gerne, dass man immer das Gefühl hat, eigentlich schreit er einen todernst an, aber irgendwie grinst er auch noch dabei. Und hier schreit er zwar nicht, aber hier hat er schon diesen Faktor, wo man so selber sich reindenken kann, in welchen Layer oder in welche Metaebene das jetzt geht. Aber ich mag den richtig, richtig gerne. Und es ist ja auch alles, glaube ich, von ihm produziert, soweit ich das weiß, was ja auch crazy ist. Und schon im ersten Track, finde ich, merkt man, wie strange das Ganze ist, aber halt doch irgendwie geil und auch wie anders das gemischt ist im Verhältnis zu anderen Alben. Mhm. Aber nicht so, jetzt mache ich schon wieder große Debatten auf, aber damals bei Igor gab es ja die Debatte, als das Tyler the Creator Album rauskam, ob das jetzt gut gemischt ist, also eigengemischt oder halt irgendwie ein bisschen strange, weil die Stimme so recht leise war im Verhältnis. Und ich finde, bei JPEG Mafia habe ich nie das Problem, dass mir irgendwas zu leise vorkommt. Mhm. Und das ist jetzt nicht zwingend auf Trust, aber auf das ganze Album bezogen. Sowas habe ich ja nicht und es ist trotzdem anders gemischt als andere Projekte. Perfekter Einstieg und auch dieses kleine Zwischenspiel, was das, also diese kleine, was auch immer, diese 30 Sekunden dazwischen als so kleine Pause, ist eigentlich total unnötig, wenn man jetzt mal ehrlich ist, weil es gibt gar keine Progression irgendwo hin, sondern man ist nachher wieder da, wo man vorher war. Mhm. Aber das macht es irgendwie so geil. Und solche Spielereien, die werden wir jetzt noch öfter entdecken.
Ja, das ist wirklich direkt super verspielt. Also du hast so diese süße, quietschige Synthesizer-Melodie fast schon. Mhm. Ihn einfach, wie er erzählt, wie nice er sich fühlt, wie gut er aussieht, wie alles gerade irgendwie passt. Und das hat halt wirklich geile Intro-Energie. Irgendwie hat was von so einer Vorbereitung auf einen Lauf, auf einen Kampf, auf was auch immer. Und alles wird nur noch irgendwie sparkliger und wirklich für seine Verhältnisse fast schon hat eine sehr, sehr süße Note, die klar immer mal durchkommt, aber so als Intro von dem Album auch geiles Statement und hat mich sehr geflasht damals, aber er spielt ja auch immer wieder so mit harten männlichen Noten, die dann irgendwie trotzdem aufgebrochen werden. Und dann kommt hier jetzt so ab der Hälfte nochmal dieses viel zu hohe Keyboard dazu, was so die Atmo von so einem kaputten Kinderinstrument irgendwie hat und man denkt sich, wo geht das jetzt hin? Nur damit der Song dann halt wieder runterfährt, wie du sagst, und diese Pause hat. Da fließt irgendwie so viel rein und das ist hier auch schon so super spannend, wie er so mit seinen Vocals auch umgeht, sich selbst von Backup-Vocals unterbrechen lässt, ständig was anderes aufploppt, Flows wechselt und alles mit so einer Niemand kann mir irgendwie was anhaben Atmo und das ist irgendwie ein geiler Opener. Oh, these hoes is canals. I won't even try to, I won't even lie. I'm looking good, I won't even fail. I'm feeling nice. I'm looking good today. I bought a new suit. Und der zweite Song Dirty ist da schon viel düsterer, dirtier, nastier und ist genauso der Sound- und Rap-Modus, in dem ich ihn liebe, was er da so an Samples und Drums so in den ersten Minuten so zusammensetzt, ist, glaube ich, schon direkt einer meiner Lieblingsmomente des Albums. Also man hat so unten so diesen düster dröhnenden Bass und gegenübergestellt ist so oben so ein hoher glitzernder Sound, bei dem ich nicht mal einschätzen kann, was das ist. Also es könnte ein relativ klares 1:1 Sample von irgendwas sein, aber es könnten auch 3-4 zusammengesetzte kleine Bits sein, die so distorted und zerfasert und auch EQ'd sind, dass fast nur noch so diese Höhen übrig bleiben. Ich habe dann irgendwie für mich irgendwann das Bild gefunden, es klingt so, als würde so ein ganz feiner Hagel aus Weltraumschrott sich so der Erde nähern, so ganz langsam. Und das ist einfach so ein Punkt, der immer wieder auftauchen wird. Man checkt nicht sofort, wie viel Aufwand und technischer Skill da irgendwie drin liegen muss, aber trotzdem ist es halt ein crazy dystopischer Soundteppich irgendwie und er ist halt so super angriffslustig und hat ganz viel Videospielreferenzen irgendwie an Contra oder oldschoolige Rap-Referenzen an Big Pun und Fat Joe, die immer mal wieder so rausstechen. Aber eigentlich ist es auch nur ein geiler Teppich an nerdig klingender Produktion und halt nerdigen Popkulturreferenzen da drauf. Und in der zweiten Hälfte droht es dann irgendwie bedrohlicher zu werden in so einer kranken Überleitung, aber endet dann wieder im Aufbau des ersten Parts. Und das ist auch schon, was du eben gesagt hast, ein spannender Punkt bei ihm. Es bewegt sich viel, es wirkt sich ständig transformierend, aber hat dann trotzdem immer wieder so Elemente, wo es zurückkehrt, die fast schon catchy sind irgendwie.
Ja, apropos catchy, ich finde den Einstieg halt mega geil, wo er einfach dann den Titel nennt und dann rein float quasi in die eigentliche Flow Pattern rein. Dirty, money, I'ma make you look dirty. Poke it out. Funny how the world caught up with me. Heard them pigs in New York, don't fuck with me. Sheep, keep it transparent, y'all see. Sehr, sehr nice. Und auch dieses Style so slutty, even you gotta try it. Mhm. Das sind so Momente, wo ich mich frage, wie schafft man es überhaupt, auf so einem Beat noch catchy Momente mit den Vocals zu erzeugen? Weil eigentlich wird ja alles schon so von dem Beat eingenommen. Aber trotzdem schafft es einfach durch seine Art und Weise, wie er rappt und wahrscheinlich auch durch das Zusammenspiel aus, er produziert selber und rappt selber und weiß halt eben genau, was er wie konnotiert. Das ist halt wirklich sehr, sehr stark auf diesem Track. Und ja, den Beatwechsel, den hast du ja auch schon angesprochen, der dann im Endeffekt gar keiner ist, sondern so ein mittlerer Ausflug ins Nichts und dann wieder zurück. Aber trotzdem geht man diesen Ausflug gerne mit. Und das ist auch so ein bisschen stellvertretend für vieles, was halt so passiert auf dem Album. Es führt nicht immer alles irgendwo hin, aber dieser Weg irgendwo hin, der ist halt geil. Und den geht man dann mit und fragt sich, okay, man weiß halt nicht, was kommt als nächstes. Und dann ist man doch wieder am Anfang. Und der Anfang war schon so schön, dass man halt Bock hat, sich das nochmal quasi zu geben, nur mit neuen Zeilen. Also das ist auch ein riesen, ja, Hit ist zu viel gesagt, weil das ist halt ein Hit, erreicht wahrscheinlich mehr Menschen, aber für das, was wir so mögen, ein Hit. Bei Nemo, ich nenne ihn jetzt einfach Nemo, weil es ist nur mal Findet Nemo, also nah an unserem deutschen Aussprachenfeld, den finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ich liebe das auch, dass der überhaupt so heißt und irgendwie, weil das passiert natürlich, also klar, er wird erwähnt auf dem Track, aber es ist so eine Zeile und ansonsten sind wir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie in so einer Unterwasserwelt gefangen thematisch. Trotzdem finde ich es irgendwie schön und das ist auch wieder so ein popkulturelles Anspielungsding, wo jetzt niemand sagt so, oh, das ist so krass, da hat er dann einfach so eine Nemo-Referenz gedroppt. Ja, Mann. Das ist halt wirklich, das funktioniert halt nur so bei Artists wie ihm, weil das alles in so einer popkulturellen Bubble stattfindet, die fernab von cool oder uncool ist, die findet einfach statt. Das wird einfach erwähnt, weil man es kennt und das mag ich ganz gerne an ihm. Und ja, hier finde ich auch wieder so ein richtig schmaler Grat zwischen so sehr lustig, aber auch schon teilweise echt schon trashig, aber halt auf so eine, also ich finde, trashig klingt immer so negativ, aber so ein bisschen Grenzen auslotend, aber auch in die untere Richtung, was man so halt droppen kann und was so Zeilen sind, die vielleicht irgendwie auch sehr plump sind, aber dadurch irgendwie auch wieder lustig. Und dann halt dieses Puck, Puck, Puck. Ja. Das knallt halt so hart rein und das ist wieder so ein Produktionskniff, der mir halt sehr, sehr gut gefällt, wo auch, dann sind auch diese Drums da und die sind so distorted irgendwie, das ist ganz, ganz komisch, man weiß gar nicht, was das genau ist, aber es wirkt wie eine Drum. Das sind so Produktionskniffe, die mir da echt gefallen. Der ist jetzt vielleicht nicht so mega eingängig wie die ersten zwei Tracks, aber der gefällt mir auch immer sehr gut so als Abrundung diese ersten drei Tracks als so eine zusammenhängende Brücke irgendwie.
Ja, komplett. Also auf einem Album, was eh schon super voll ist mit so kleinen, weirden Momenten und weirden Ideen, ist der Song eigentlich insgesamt eine weirde Idee. Also es hat wirklich dieses echt, wie du sagst, trashige, wieder so Videospielinstrument-ähnliche Sample, das so reingeglitscht kommt und es ist so gerade so in sowas Ähnlichem wie einem Takt und er rappt einfach schon drüber, bevor man checkt, was abgeht und ist dabei aber irgendwie clean und on point und trotzdem sehr ruhig und zurückgelehnt und dann kommen halt diese geschauteten Dinge, die kommen so hart, crashen den kompletten Sound, ohne unangenehm zu übersteuern, was auch wieder weirdes Ding ist, bringen so viel Hype mit, nur um dann wieder runterzufahren, dass uns wird ja wieder so leise plötzlich, dass man auch so kleine Hintergrund-Vocals wie so ein ganz leises Bling irgendwie hört und es ist so ein krasser Unterschied zwischen laut und leise und auch, dass dieses Sample so in den verschiedenen Phasen, was ich auch jetzt erst so wahrgenommen habe beim häufigeren Hören, auch so zwischen links und rechts hin und her gepannt wird und im Vorder- und Hintergrund Hintergrund hin und her geschoben wird in manchen Parts. Da wird mit allen Regeln, die es so gibt, für Musik gebrochen. Und gleichzeitig ist es irgendwie catchy, wenn man es halt 10 bis 12 Mal gehört hat und man freut sich jedes Mal auf diese lauten, hypenden Momente. Und am Ende gibt's wieder wie so ein Kinderserien-Outro-Piano, was wieder ein ganz anderer Vibe ist irgendwie.
Ja, was dann zu den Endcredits führt, was nochmal ein ganz anderer Vibe ist irgendwie. Und da habe ich leider habe ich mir da eine selbst imaginierte Vorstellung, was das mit diesem Intro-Sample auf sich hat, habe ich mir leider zerstört, weil ich jetzt recherchiert habe. Also eigentlich finde ich meine Version witziger. Also es ist jetzt, es ist ein Wrestler, es ist aus der WWE, ich glaube Arn Anderson, der das gesagt hat, war leider vor meiner Wrestling-Zeit. Da war ich noch nicht aktiv am, also ich bin jetzt auch nicht mehr aktiv am Gucken, aber es gab irgendwie so 2 Jahre, wo ich gewusst hätte, wer es ist. In meinem Kopf, also die letzten, was waren es dann, ungefähr 3 Jahre, wo das Album draußen war, habe ich immer gedacht, das wäre so ein Right-Wing-Trottel, der in irgendeiner Arena eine Rede hält oder in seinem Podcast mit sich selber spricht. Und dieses klassische, ja Mann, ihr müsst mal wieder zeigen, was ein Mann ist. Und wenn der Typ kommt, dann bringst du den um und sagst nicht, hier, du kriegst das und das. Das ist einfach, ich fand es einfach eine sehr schöne Vorstellung. Und dann auch dieses Gitarren-E-Gitarren-Geschrammel, was da so reinkommt. Und dann JPEG Mafia, der nur am Rumbrüllen ist, aber eigentlich auch relativ leise gemischt ist im Verhältnis zu der Gitarre. Ich liebe diesen Sound. Ich finde es so geil. Und ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich der einzige Track, wo ich die Online-Version besser finde, weil da das Intro ein bisschen länger ist. Das ist ein bisschen anders quasi aufgeteilt. Da gefällt mir das ein Ticken sogar mehr als auf der Version. Just don't hurt me! You know what I do? I pull out the Glock, put it on his forehead, and spill his brains all over the concrete. Aber dieser Track ist einfach genial und ich weiß, man muss es nicht so right-wing-mäßig lesen, den Track, also jetzt erst recht nicht, aber so ganz weit weg ist der wahrscheinlich als wenn man ihn jetzt so sieht, also nicht JPEG Mafia, sondern der Wrestler jetzt vielleicht auch nicht komplett fern von dieser Lebensrealität. Und das Setting gibt es auf jeden Fall her und ich, das ist vielleicht auch so ein Ding, es gibt so popkulturelle oder generell, ne, popkulturell eigentlich weniger, sondern eher kulturelle Dinge aus Amerika, mit denen ich einfach nicht klarkomme. Und dazu gehören halt eben auch diese Art von Podcasts und diese Art von Arenen werden gefüllt mit so Right-Wing oder religiösen Menschen, die dann so komische Selbstoptimierungsreden halten. Und das ist ja wirklich ein großes Ding in Amerika. Und ich finde immer, JPEG Mafia ist halt wieder so eine ganz andere Bubble, die aber auch halt dort stattfindet und mir so ein bisschen, die ist auch weird, die Bubble, aber die ist nicht so komisch gefährlich, wie ich die anderen wahrnehme. Und das gibt mir immer Hoffnung, aber ich war auch noch nie in Amerika, vielleicht ist mein Bild auch einfach verblendet und komisch. Aber ich mag das, wenn man sich quasi damit befasst in der Musik, mit solchen Subkulturen, die da stattfinden.
Ja, also ich habe den ganz genauso gelesen wie du. Also ich habe den mich auch vor der Vorbereitung ganz genauso gesehen. Und es wird auf jeden Fall damit gespielt. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dieses gewaltverherrlichende, hypermaskuline. Und gleichzeitig, ja genau, passt es aber natürlich auch irgendwie in diese aggressive Grundstimmung des Instrumentals und Gitarren. Und ich finde es immer bei ihm crazy, wenn Gitarren irgendwie stattfinden, aber nie hat das so gut gepasst wie zu diesem Intro-Sample und wie das auch so rein gefadet kommt. Das ist auch das, was man sehr, sehr selten hört mittlerweile irgendwie für so Samples einfach so. Wie er sich dann auch so über diesen Rock-Rhythmus und die Drums so die Seele aus dem Leib rappt und den Takt immer wieder auch selbst unterbricht durch seine eigene Samplearbeit, das finde ich auch crazy, also dass er sich so den selber immer so den Stock hinschmeißt, manchmal drüber springt, manchmal selber drin hängen bleibt und wie es halt immer mal wieder so stockt und er dann auch so verzweifelt einfach rein kreischt auch zum Teil. Das ist alles so ein heftiges Chaos und halt so eine klassische, fast schon so New-Metal-Retro-Ästhetik auf eine Art, ohne einen dabei vergessen zu lassen, dass man auf einem JPEG-Mafia-Album ist. Das macht sehr viel Spaß und ist auch eine komplett andere Soundwelt als der Song davor und vor allem auch als der Song danach, A Hazard Duty Pay. Im Endeffekt der Song, der uns diese ganze Offline-Version damals beschert hat, weil er so der erste Vorbote vom Album war, bei dem die Samples halt nicht geklärt werden konnten. Und für seine Verhältnisse ist das wirklich fast schon ein Hit. Also mit diesem stark auf Rap gedrehten R&B-Sample, für das es sich beim Aufbau schon sehr, sehr viel Zeit lässt, das einzuführen. Also quasi so fast Stück für Stück wird man dabei mitgenommen, wie es so verformt wird in seine rappige Fassung, wo er einfach mega abliefert. So, also das ist immer wieder sehr stark, wie er mit Pausen arbeitet, sowohl von seinen Vocals als auch dem Beat. Also der setzt immer mal wieder aus und gibt seiner Stimme so Highlight-Übergangsmomente. Sein Flow ist einfach überstark und erinnert mich auf weirde Weise immer mal wieder an einen Flow von Kendricks Bitch Don't Kill My Vibe. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, aber wenn Kendrick diesen Another Mistake Living Deep in My Heart Flow hat, muss ich hier bei dieser All is Champagne, Put a Stain on My Heart Phase da irgendwie dran denken. Vielleicht ist es auch nur das Wort und es ist auch keine klare Referenz oder sowas, sondern einfach eine Assoziation von mir. Macht mir einfach irgendwie sehr viel Spaß, sowohl ihm quasi so beim Flow-Switchen zuzuhören, in diesem einzigen langen Part, als auch dem Sample oder eher den Samples im Hintergrund, wie die sich verhalten, und ist ja eins meiner Highlights vom Album.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Und also ich habe zwar damals mitbekommen, dass es das Release gab, aber ich habe das dann irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, was ich sehr bereue, weil ich glaube, hätte ich viel, viel öfter schon vorher gehört, weil ich den wirklich sehr, sehr stark finde. Und es ist auch krass, also wir haben hier viele so melodiöse Samples, also gibt es schon auf dem Album, aber selten stehen die so zentral für den Beat. Also meistens gibt es noch irgendwas Drumartiges, was nochmal 10-mal drüber schallert oder so, aber das ist schon eigentlich vom Hörgenuss hier recht angenehm für seine Verhältnisse, vom Beat her. Er selber hat halt trotzdem noch diesen Wutflex und ballert einfach raus, aber auch nicht die ganze Zeit, sondern das wechselt dann ja einmal und also einmal relativ lange quasi in so einen etwas ruhigeren Modus und auch an einer sehr angenehmen Stelle, wie ich finde. Also ich finde so von dem Aufbau und von der Aufteilung, wie mit seiner Stimme gearbeitet wird, auf dem Track hier richtig gut, und das ist für mich auch ein Highlight und auf jeden Fall schon mal so ein klarer Grund, wieso man die Offline-Version hören sollte, weil sowas gibt's halt einfach in der Form nicht auf der anderen Version. God Don't Like Ugly gibt's in der Form dann logischerweise auch nicht, weil der geht recht ähnliche Wege. Also ich sehe die schon so ein bisschen verbunden, einfach so was die Art und Weise angeht, wie gesampelt wird, jetzt nicht mehr das Sample an sich, also schon nochmal auf jeden Fall ein anderer Sound, aber so die Herangehensweise an den Track ist recht ähnlich. Ich finde trotzdem, ich mag das, dass auch auf so einem Beat ist es im Endeffekt eine Art Diss-Track. Man weiß zwar nie so ganz genau gegen wen, aber meistens gegen so ganze Karteien an Rappern, die irgendwas vorhaben. Ich finde auch den Beyoncé-Verweis, dass diese Weisheit, dass nicht jeder Beyoncé sein kann, ja, kann man mal droppen, finde ich irgendwie angenehm. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen wie ein zu gutes Outro für den Track zuvor. Also weil es halt so wieder auf eine Art was abschließt. Bis hierhin würde ich sagen, so von der Taktung ist es eh crazy. Also die Tracks sind relativ kurz und fühlen sich auch alle sehr schnelllebig an aufgrund der ganzen Wechsel. Und hier ist so der erste Ruhepunkt. Das ist irgendwie komisch zu sagen bei einem Diss-Track. Aber hier hat man schon so einen Moment, wo man so merkt, okay, jetzt ist hier wieder so ein kleiner Block abgeschlossen. Also es gibt schon manchmal so Blockbildungen auf diesem Album. Und dann geht's aber halt ganz andere Wege und vielleicht zu einem der... Ach nee, du hast noch gar nichts gesagt zu dem Track, sorry.
Na, das stimmt. Aber ich stimme dir zu, das ist schon der erste eher entschleunigte und auch ein bisschen unspektakulärere Moment des Albums, was ich vom Vibe so nach den ersten 5 Songs auch gut finde fürs Pacing. Also der hinterlässt trotzdem Eindruck, aber sorgt auch ein bisschen dafür, dass man nicht so direkt overpaced. Also ich mag halt irgendwie dieses auch wieder soulige, gospelige Sample, wie es flippt und dass er eben nicht so drauf einsteigt und drüber float, wie es die meisten machen würden. Ich glaube, du könntest diesen Beat an super viele Rapper geben. Die wenigsten würden sich überhaupt auf diese Rhythmik trauen und dann auch noch so angehen, wie er es tut, was eben auch einfach die Stärke dieser One-Man-Army aus Producer und Rapper ist. Inhaltlich finde ich da so Sachen spannend wie die Lines White boys be on their burners, who they think they scaring, black men who hate themselves don't like what I be sharing. Also er watscht so mehrere Gruppen ab, von denen er Hate bekommt, ob es jetzt weiße Dudes mit ihren Fake-Accounts sind oder eben andere schwarze Männer, die mit seiner, sag ich mal, normabweichenden Art, sich auszudrücken, nicht klarkommen. Ist ein spannendes Thema, zu dem er häufiger auch schon Lines gedroppt hat und natürlich jetzt nicht, zu dem ich crazy persönlich Stellung beziehen kann, aber es ist schon so, dass Male Black Artists, die aus so einer sehr maskulinen Klischee-Inszenierung rausfallen, es schon noch im Rap schwerer haben potenziell. Und das finde ich irgendwie immer eine sehr spannende Perspektive, die ja eben auch so runterbricht auf so das Unterdrücken von eigenen Problemen. Und die Thematik kennt man natürlich als allgemeines Internet-Hate-Quell. Und das finde ich irgendwie immer einen spannenden Punkt, wenn das so zwischen ganz viel random anderen Sachen auch mal wieder gedroppt wird. On they burners who they think they scaring. Black men who hate themselves don't like what I be sharing. Steady bumping niggas who don't own what they be blaring. It's apparent you niggas got failed by your parents. Look, stay on my side like Sharon. Cut your season off as soon as you get to Aaron. God don't like ugly and just look like.
Der Track 7 hat dann mit What Kind of Rapper Is This einen der vielleicht kultigsten Sprüche dieses Albums und ich mag das sehr gerne, weil das findet sich auch nicht in der Form, aber so von der Herangehensweise auf Scaring the Hoes wieder, wo du ja auch quasi einen Titel hast und auch quasi die Referenz auf sich selber so nach dem Motto, ja, wer soll das überhaupt hören, diese strange Musik? Und das kann man ja so hier auch reinlesen, dieses, ja, was ist das überhaupt für eine Art von Rap? Und dieses selbstreferenzielle, aber gleichzeitig auch dazu stehende, was man macht, weil man das halt eben als... Also die Konklusion ist ja so, ja, ist aber sehr geil, was ich hier mache und das ist schon alles, hat schon alles seine Richtigkeit und nur weil das nicht so ist wie vieles andere, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und das ist ja bei Scaring the Hoes im Endeffekt auch das Ding. Also die Leute, die sich davon abschrecken lassen, sind halt einfach nicht im richtigen Mindset dafür. Abgesehen von dieser ganzen Spielerei finde ich die Herleitung unfassbar geil und ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Intro-Sample nicht gefunden. Vielleicht weißt du da mehr, wenn das überhaupt ein Sample ist oder wenn es selber eingespielt ist. Aber es erinnert mich auf jeden Fall extrem stark an so eine Mischung, also ja, eine Mischung würde ich sagen, aus Twin Peaks und Silent Hill, also aus dem Spiel und der Serie. So da die Soundtracks, das ist wirklich ein Moment, den habe ich extremst genossen. Und wie sich das dann auch weiter aufbaut und quasi nochmal changed und dann nochmal changed. Und dann sind wir wirklich erst im Track drin.
Ja, ja.
Unfassbar geil. Und ja, der Track selber dann halt auch, also das ist halt auch einer dieser Tracks, die ich dann schon damals so direkt mitgenommen habe. Auch mit diesem leicht assoziativen Part, wo er dann einfach ja so ein bisschen Aufzählung macht und dann erst so quasi zu diesem What Kind of Rapping Is This kommt. Ja, mega geil. Und dieses hochgepitchte Vocal auch noch, was ja dann auch ein Sample ist von More of You von Fred Hammond. Richtig, richtig schön eingesetzt, auch wenn man das Original sich dann anhört. Also da wurde auf jeden Fall ordentlich die Stimme hochgepitcht, aber halt auch genau auf den richtigen Punkt. Ja, für mich auch eins der Highlights und vielleicht ja doch so in der ersten Hälfte schon so eins der größten Highlights, aber zumindest von den Tracks, die so, ja, die so sehr rappig sind, weil es gibt vielleicht noch einen, der wird nicht mehr ganz so viel gerappt, aber das ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Moment. Aber davon gibt's jetzt einige auf dem Album.
Ja, ich weiß auch nicht, was das Intro-Sample ist, aber check auf jeden Fall so die Twin Peaks-Anleihen und so, die du meinst. Also man könnte vermuten, dass es auch irgendein Sample ist, weil das in der Online-Version quasi nicht in dieser langen Form vorhanden ist.
Genau.
Auch ein großer Bonus irgendwie von der Offline-Version, einfach weil es jetzt sehr gut die Atmo aufbaut und wirklich so mal vom Tempo für einen etwas langsameren, getrageneren Song und dafür ist der halt wirklich super dicht, was das Akustische angeht, also diese hafenähnlichen gezupften Gitarren-Sample-Dinger, mit dem der einsteigt, dann halt diese höheren weiblichen und tieferen männlichen Vocals, die beide höher gepitcht sind, offensichtlich hörbar, was irgendwie auch geile Dynamik ist. Also das klingt alles zusammen irgendwie so eine nicht von dieser Welt stammende Collage, die dann aber dann auch wieder diese Bläser reinkommen, die einen direkt wieder so auf den Boden der Welt holen, in der es halt Bläser gibt und oftmals auch in nicht so cooler Sample-Form, wie es hier gemacht wird. Also das finde ich nice. Wie er sich so über den aktuellen State of Rap auslässt, finde ich auch sehr spannend und dabei so wieder auch so selbst unsichere Männer streift, die meinen, ihn mit runterziehen zu müssen. Und all das klingt wie so eine sehr zeitgeistige, eingefangene Internetdebatte über halt einen Kopfnicker-Beat, aber halt im Sound von was 50 Jahre alt sein könnte, aber auch 150 Jahre in der Zukunft hätte produziert sein können. Und das fängt so ein bisschen das ein, wie ich so den Song wahrnehme. Also ich finde, das schon eine der stärksten, weil dichtesten Produktionen Positionen auf dem ganzen Album. Und sehr stark geht es auch weiter mit dem Song Thoughts Prayer, den ich auch schon beispielhaft erwähnt habe in unserer Jahresrückblickfolge, als es um die LP ging. Eine ganz geil absurde Mischung eines JPEG Mafia Songs, der aus Rap Parts, aber halt auch einem tollen Cover von Britney Spears Hit Me Baby One More Time besteht. Nicht der erste Popsong, den er gecovert hat und in seine weirde Welt reingeholt hat, aber ich finde das stärkste Beispiel davon. Ist wirklich crazy, wie er sich diesen ja auch immer noch omnipräsenten Pop-Hit so zu eigen macht, dass er die Melodie so verändert, dass man das Original natürlich erkennt, aber trotzdem ist es so seine Paralleluniversumsversion davon. Und genau das gleiche gilt auch für die Rhythmik, die er so aufbricht und zum Beispiel durch diese Klatscher so dazwischen so auseinanderzerrt, dass man natürlich das Original kennt, klar, aber gerade wenn man sich musikalisch jetzt sehr in seiner Welt bewegt und ich jetzt auf einer Party wäre, wo dieser Song läuft, also das Britney-Original, hätte ich, glaube ich, trotzdem früher oder später einen Ohrwurm von seiner weirden, gewarpten, leicht disharmonischen, komplett anders gesetzten Version. Und das ist irgendwie ein crazy Achievement irgendwie. Und umso krasser kommt's dann, wenn quasi so diese Anfangs-Gospel-Samples wieder dazukommen, der Beat droppt und man plötzlich wieder in der Rap-Welt ist. Und das ist eine absolute weirdo Idee, aber halt fantastisch umgesetzt und irgendwie mehrere riesen Ohrwürmer in einem.
Ja, das ist sogar mein, ich glaube, meist oder zweitmeist gehörter JPEG-Mafia-Song überhaupt. Ich finde den so unfassbar gut. Ich liebe das, wie quasi mit dem Original umgegangen wird. Also es wird sich jetzt nicht irgendwie drüber lustig gemacht, sondern es wird sehr seriös das eingesungen, aber halt auf so eine eigene und eigenartige Art und Weise, dass es noch schon sehr an das Original erinnert, aber halt in einer völlig anderen Struktur und mit einer völlig anderen Betonung an den meisten Stellen, dass man auch vielleicht so in den allerersten Momenten gar nicht die Verbindung checkt, sondern erst so mit der Zeit merkt, oh, ja, ja, klar, das ist ja das Sample, auch vor allem eigentlich sehr getreu übernommen von den Lyrics, aber halt dann doch so anders performt. Dass dann aber trotzdem der Track sich nicht darauf ausruht, ja, hier, wir haben jetzt dieses, wir covern jetzt diesen Hit, sondern dass dann noch dieser Rap-Part reinkommt, der wieder so rotzig und frustriert und aggressiv ist und dann trotzdem aber wieder nachher übergeht in halt dieses Ruhige. Diese ganze Atmosphäre von dem Track, die hat was Magisches und ich finde es sehr beeindruckend, wie damit umgegangen wird. Und das führt mich zu einer größeren Debatte, weil mich gerade das an der aktuellen Release-Politik sehr nervt, weil es kommt ja schon recht häufig vor, dass so Tracks von früher, die große Hits waren, der Refrain gecovert wird. Und da also gibt's unzählige Beispiele, mittlerweile halt auch im Rap, das ist mittlerweile sehr, sehr beliebt. Ein Beispiel, und ich finde, das ist nicht mal das Schlimmste, aber das stellt sehr schön dar, wie es quasi ist und wie ich denke, dass es sein sollte. Way Too Sexy von Drake, Future und Young Thug war, glaube ich, auch drauf. Der hat so den letzten Part bekommen. Das ist keine unclevere Herangehensweise. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht freuen würde, wenn ich auf einer Party bin und Way Too Sexy kommt. Aber wenn man mal ehrlich ist, nach den ersten 30, 40 Sekunden ist dieser Track eigentlich schon vorbei, weil danach kommen nur noch belanglose, unlustige Parts und noch 3-4 Mal diese Wiederholung des Refrains, weil die gemerkt haben, ey, das ist voll die geile Idee, wenn wir diesen Track covern, Future singt diesen Part, und dann ist das Ding halt durch. Das ist halt der Refrain. Jetzt holen wir uns noch irgendwie 2 andere große Rapper auf den Track, damit die Spotify-Playlist auch schön klingeln. Und dann läuft das. Nachvollziehbar aus Musikindustrie-Sicht und so. Aber das ist halt so unambitioniert im Verhältnis zu so einem Track, der wirklich was Eigenes daraus macht und nicht darauf ausgelegt ist, einfach mal den schnellen Gag abzuholen. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut, weil man das leider sehr selten hört, generell eigentlich in der Musikindustrie. Also ich kenne wenig Cover auf diesem Niveau, die so mit dem Track umgehen. Trotzdem Shoutout Jack Black an den aktuellen Versuch. Der ist natürlich für eine große Industrie gemacht und für den Film, aber ist auch nicht so schlecht im Verhältnis zu anderen Sachen, aber kommt natürlich nicht an JPEG Mafia dran. Da stellt sich natürlich die Frage, bist du glücklich?
Ja.
Are you happy? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Diese Fragen, mit denen werden wir hier konfrontiert auf diesem Track zunächst. Jetzt würde dieses Album nicht schon genug Fragen und Themen aufwerfen, kommt das auch noch rein. Ich mag das schon sehr gerne, das Intro. Das hat wirklich sowas Ernstes. Also man muss sich das nicht selber stellen, aber trotzdem auch durch das You im Titel hat das ja sowas direkt Ansprechendes. Auch hier fällt mir halt wieder das Mixing auf und das fällt mir eh durchs ganze Album auf, aber ich finde es hier auch wieder extrem gut und ich mag das auch sehr gerne, dass, also wir haben ja schon, obwohl viele Düt-Geräusche und irgendwas Komisches im Hintergrund und alles hört sich irgendwie gleich laut an, aber trotzdem hört man alles gut raus. Mhm. Das gefällt mir. Und trotzdem ist es ja noch ein Kopfnicker. Also irgendwie ist es ja trotzdem catchy. Es ist jetzt nicht so, dass diese Weirdness die Catchiness komplett überdeckt, sondern das hält sich hier die Waage und deshalb finde ich den sehr, sehr gut. Und abgesehen von diesem speziellen Intro ist das jetzt nicht der krasseste Track auf diesem Album. Und so ist es schwer, überhaupt noch krasse Überraschungen zu machen, nachdem man diese 8 bis 9 Tracks gehört hat. My music is mission impossible. I make these normies believe in a vet. Crackers be thinking these lines are deplorable. They just see mad cause I aim for the neck.
Aber trotzdem finde ich diese Mischung irgendwie nochmal specialer hier. Also wie irgendwie dieses, man hat so ein Spoken-Word-Vocal-Intro, was ja auch, wird ja häufig genutzt, sowas. Dann kommt da aber noch dieses Rap-A-Cappella-Intro dazu, was sich dem reinmischt. Und dann kommen diese übelst verhagelten blieb, 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 Keys rein und man denkt sich nur, was zur Hölle, kriege ich bitte mal eine Pause an Input? Aber gleichzeitig will man auch weiterhören, wo es hingeht und genau dann wird daraus ein echt fast schon entspannter Laidback-Rap-Song mit auch einer süßen MF-Doom-Hommage, was dann auch irgendwie inhaltlich und soundmäßig sehr passt und der float sehr sweet vor sich hin und hat halt so ein paar witzig pöbelnde, internetige Lines drauf und ich finde einfach, er hat inmitten all dieses Wahnsinns, der drumherum stattfindet, trotzdem irgendwie immer ein Gefühl für eine irgendwie ausgewogene Tracklist und Aufmerksamkeitsspannen und Überforderung irgendwie. Das ist mir bei dem Song vor allem aufgefallen. Denn genau nach diesem Low-Key-Rap-Song kommt mit dem Song Rebound gemeinsam mit Deadpiff Mafia einer der Banger des Albums. Den haben wir auch schon beim damaligen Jahresrückblick besprochen. Wahnsinnig starker, geradliniger Aufbau mit einer der stärksten Hooks von ihm ever. Also wie er nach dem ersten Part in diese halb geschautete Why would I pray for your health? Baby, I pray for myself Line reingeht. Das ist so hart und das ist eine der vielen starken Momente des Songs. Der andere krass ist natürlich, wenn er von der klassischen Rap-Rhythmik in so eine angetrapptere Soundästhetik und auch Flow-Ästhetik gleichzeitig wechselt mit dem Feature-Part. Das ist akustisch einer der hartgehendsten, aber auch irgendwie wohltuendsten Songs und Übergänge des Albums. Also ich finde es jedes Mal wieder so befriedigend, den zu hören, diesen Übergang mitzunehmen, die Energie, die so abwechselnd low-key, aber auch krass nach vorne gehend ist, Lines, die unfassbar sitzen, also auch irgendwie hart ins, auch wieder ins Gewalttätige gehende, wenn irgendwie mit männlichen Tätern abgerechnet wird, wenn er sagt, all that shit that you did to your girl, I just wish that you'd do it to me, und auch wie er das so zischt, irgendwie so, das ist so garstig. Und natürlich auch sehr roh, Gewalt mit Gewalt bekämpfend, aber in so einem Battle-Rappigen Rahmen ist es immer noch irgendwie eine sehr seltene Perspektive, auch andere Männer outzucallen irgendwie. Und das ist irgendwie ein spannender Punkt. Und gleichzeitig wird auch so Rap-Beef ausgetragen, damals noch. Also es wird quasi mit dem ebenfalls experimentelleren Rap-Duo Armand Hammer ein bisschen gestichelt, die nach Baking Soda benannt sind, aber nie wirklich Coke in ihrer City getouched haben. Und der Untergrund-Rap-Beef ist mittlerweile beiseite gelegt, aber deswegen finde ich es auch nochmal einen witzigen Side-Fact oder ein gutes Zeitzeugnis von diesem kleinen witzigen Beef auf einem Song, wo wirklich eh schon eigentlich genug los ist, aber ich mag den sehr, sehr gerne.
Ja, ist mein absoluter Lieblingssong, war ja auch damals in den Top 10 Songs des Jahres. Ein unfassbarer Banger, der vor allem auch so strukturell richtig abgeht. Also Refrain einfach krass, sehr, sehr catchy, sehr energetisch. Und dann hast du aber diese ganzen Parts, du hast den Jetpack Mafia Part, dann hast du das Feature, was nochmal mit so wie so einem Bass-Boost irgendwie da um die Ecke kommt. Also da schallert der Bass halt nochmal härter rein. Und das, obwohl das Sample ja eigentlich auch schon so viel hergibt, dass das eh schon so groß und episch wirkt. Und dann schafft's aber Jetpack Mafia durch diese ganzen Flow-Wechsel in den späteren Teilen des Songs ja nochmal wie so ein eigenes Feature zu klingen. Also der schlüpft ja wirklich in verschiedene Rollen auf dem Track und das ist halt unfassbar unterhaltsam. Dieses Oops, I did it again, auch so geil eingebaut. Also hier stimmt wirklich alles. Ich weiß gar nicht, ob man da so wahnsinnig viel erklären muss mit dem Beef, finde ich eigentlich ganz schön, das wusste ich nämlich nicht, aber er klingt auf jeden Fall nach einem sehr relevanten Untergrund-Beef. Also wieder sehr angriffslustig, sehr abwechslungsreich und ein absoluter Hit, den man wenn jetzt, ne, auch immer so, ja, was zeigt man so als erstes, da wäre der für mich dabei, wenn Leute auf härteren Rap stehen, weil da ist eine ganz angenehme Mischung und der hat ja auch so eine schöne Länge, also der ist schon in der Größe eines normalen, handelsüblichen Tracks, den man so erwartet und auch so von dem Aufbau her, aber das, was er dann halt liefert in dieser Zeit, ist halt viel krasser als was, was man sonst hört und auch von der Produktion halt so voll und rund und so voller Energie, also jedes Instrument, selbst die Samples, obwohl die ja oftmals nur einfach so als verspieltes Element drin sind, hier sind die alle, die gehen alle nach vorne, die wollen alle suggerieren, ey, das ist ein harter Track. Der ist gut, hört ihn euch mal an. Und deshalb auch von mir die Empfehlung. Der nächste Track, und zwar das rote 100-Emoji, das ist so einer, der ist bei mir ein bisschen untergegangen tatsächlich. Und gar nicht, weil der schlecht ist, aber wahrscheinlich aufgrund der Platzierung, weil davor halt so viel Spannendes passiert, sag ich mal. Und man muss es einfach sagen, also klar, wir sind jetzt natürlich in einem anderen Modus, wie wir das Album hören, weil wir jetzt auch Sachen rausschreiben. Aber wenn man das Album so normal hört, dann ist das schon auch eine Reizüberflutung an vielen Ecken und Enden. Und das soll es ja auch sein. Und man kann sich das dann so peu à peu erarbeiten und findet dann Sachen irgendwie schöner oder einem stechen Sachen irgendwie heraus, die vorher noch nicht herausgestochen sind. Aber der Track, die Samples sind brillant, aber die sind halt fast überall brillant. Deshalb fällt das jetzt nicht nochmal so viel krasser auf. Also das ist so einer, wo ich dann immer erstmal nochmal denke, boah, Rebound, wie krass war das? Und oh, wie krass war das eigentlich? Also der, ne, der plätschert so ein bisschen dahin. Ja, der OG, der plätschert nicht wirklich dahin, ist, weil er irgendwie auch so eine süße Idee hat. Also, er könnte wahrscheinlich so, Real Keeper würden jetzt sagen, so, ja, das ist nochmal eine Reminiszenz an die Wurzeln und das ist wichtig und er kommt ja aus dem Hip-Hop. Du, genau, Erik macht das gleich. Ich würde sagen, ist er unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht. Ich finde es auch irgendwie lustig mit diesem ganzen OG-Gedudel, also so als Begriff und dann auch das Just Ice-Sample, was ja dann auch hier, also der Begriff Gangster auf Hip-Hop und so, das ist auch alles irgendwie, ich weiß nicht, wie ernst das alles ist, aber natürlich kommt er aus dem Hip-Hop und nimmt den Hip-Hop ernst und den Hip-Hop sollte man auch ernst nehmen, das will ich jetzt auch gar nicht hier verschmähen, aber ich finde das halt als auf dem Album so als Konstrukt irgendwie funny, dass du halt wirklich so einen oldschooligen Beat und so eine oldschoolige Betonung auf einmal wieder hast und das ist irgendwie, das ist schon geil, weil das kommt halt einfach sehr überraschend an diesen Moment, weil JPEG Mafia ja natürlich einen theoretisch weitaus moderneren, ohne das zu werten, Sound hat, aber ich mag das halt sehr, dass er dann nochmal so einen, als würde er zurück zu den Wurzeln kommen und nochmal sagen, ja, diese 10 Samples, die ich vorher gesampelt habe, das sample ich nur, weil Hip-Hop und ja, hier, ihr habt das gehört, ich find's geil, also mir macht das sehr viel Spaß, nice gespittet. I gotta have it, it's not a have, feel like a bad bitch, I smack it up, it's a closed casket, this flow's mastered, I'm a whole has-been, I know it's tough. Ja, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, verwurzelt in Rap, mit drei großen Lettern. Das ist mich auch gut vorhergesagt. Also es ist halt eine oldschoolige Beatbox-Ästhetik, natürlich ein bisschen aufgefrischt und halt, wie du sagst, ist nicht nur das Sample, sondern auch wie er drauf rappt. Also der Flow klingt fast schon mit doppelt ironischer Layer altbacken, aber dann sagt er wieder so Dinge wie I feel like a bad bitch und redet darüber, wie Fans in den Mund gespuckt wird, wenn sie das wollen. Und das ist so ein geiler Kontrast zwischen so oldschooliger Rap-Sound, aber absolute 2020er Aussagen und Wordplay und das mochte ich sehr gerne und ist auch wieder ein hervorragendes Beispiel für das hervorragende Tracklisting. Die Überleitung zum nächsten Track, Dikembe, der das gleiche Sample hat wie der Hip-Hop-Kultklassiker Runnin' von The Far Side, produziert von Jay Dilla, dem er auch im Rahmen des Track-Releases nochmal Tribut gezollt hat, als absolute Rap-Producer-Legende. Also fände ich überzufällig, wenn ausgerechnet diese beiden Tracks ohne Hintergedanken jetzt hintereinander landen würden. Fand ich sehr schön. Und auch, ja, wie gesagt, angesichts des ganzen Chaoses, was eigentlich fast stattfindet, finde ich es schön, sich jetzt auch, ne, dankenswerterweise auch hier nochmal länger mit dem Album beschäftigen zu können, dann irgendwie doch so Patterns zu sehen und nicht nur dieses, ah ja, den Moment finde ich geil, dann fliegt der noch vorbei, sondern man nimmt sich auch die Zeit und checkt. Es gibt schon ein paar Patterns. Er flippt natürlich das Sample relativ eigen, aber trotzdem kommt dadurch, wie markant das klingt, immer noch so die Far Side-Assoziation durch bei mir. Aber da ist noch so viel
Drum-Fitzelei und diese Bassline, die dazukommen und den Song immer wieder in so eine andere Richtung kidnappen. Ist jetzt, glaube ich, keiner meiner Faves vom Album. Also von den anderen Songs bleibt mehr von seiner Rap-Performance, aber ich höre den irgendwie für die Produktion sehr gern. Und dieses instrumentale Interlude oder Zwischenspiel, was er nochmal mitnimmt, ist fast schon so trip-hoppig. Irgendwie, das ist auch so ein Genre, was irgendwie im Hinterkopf bei mir eine Rolle spielt. Also da ist auch wieder irgendwie sehr viel los drauf.
Ich finde zu Beginn, und das ist irgendwie eine merkwürdige Assoziation, aber es hat mich so in diese Hip-Hop-Emo-Zeit, also wo so ein bisschen auch diese Emo-Szene und die Rock-Szene, aber halt diese Nischen-Rock-Szene sich so ein bisschen zusammengetan haben, so um die 2010er rum, das von der Atmosphäre her, zumindest zu Beginn, dann das Vocal-Sample, was mir richtig gut gefallen hat, was dann ja auch noch von den Bläsern irgendwann übernommen wird, was ich auch einen sehr schönen Aspekt an dem Track finde. Mm. Und hier ist es, glaube ich, das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal, und du hast es auch im Endeffekt schon erwähnt, dass mir hier die Produktion weitaus besser gefällt als das, was JPEG Mafia selber dann auf dem Track macht, weil cool. er zerstört nicht den Vibe komplett, nee, aber er bringt nichts Neues hinzu und er verstärkt auch nicht das, was schon da ist, sondern er steht dem so ein bisschen im Weg und deshalb stört mich dann wirklich einfach seine Aspekte an dem Track, aber spannend, an sich finde ich die Produktion halt wirklich sehr, sehr gut. Das finde ich auch tatsächlich sehr spannend, weil ich mir nicht sicher war, wie du das siehst. Und generell natürlich auch da wieder die Anmerkung. Das sind ja jetzt nur zwei Meinungen zu einem Album, also gerne eure Meinung in ausführlicher Form auf Instagram, in die Spotify-Kommentare, das lesen wir auch. Wo auch immer ihr uns erreichen wollt, per Patreon-Privatnachricht geht natürlich auch, das lesen wir noch schneller als alles andere. Genau, da gerne diskutieren auch untereinander, das ist immer sehr interessant, wenn sich da so kleine Diskussionen entspinnen und entflechten und wir uns so ein bisschen andere Meinungen auch anhören und nicht nur in unserer kleinen zwei Leute reden sich gegenseitig zu. Mal gucken, wie du den nächsten Track findest. Tired, Nervous, Broke, in Klammern Sick, Nervous and Broke. Ein langer Titel für einen Track, der anfängt, wo ich dachte so, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt brauche an der Stelle. Und dann kommt dieses Gespräch mit Feature. Also in der Form habe ich noch nie eine Einführung eines Features mitbekommen, dass jemand im Studio sitzt, über irgendwas anderes spricht, über irgendeinen Song auf einem Album. Ich glaube, es wird nicht näher benannt. Zumindest höre ich es nicht raus oder verstehe die Anspielung nicht.
Ja, ja.
Und dann ist einfach so, ja, dann machen wir mal wieder, dann nehmen wir weiter auf. Und dieser Take, zumindest kommt es einem so vor, ob das dann immer so ist, weiß man ja nie. Aber dieser Take scheint dann einfach am Ende auch im Endresultat zu sein. Und das ist für mich eine der schönsten Feature-Einführungen und auch so ein bisschen Songstrukturwechsel-Einführungen, die ich seit langem gehört habe. Und ich finde es super clever und sehr authentisch wirkend und auch sehr organisch durch dieses Gespräch. Also mega stark und macht aus einem Track, den ich so, wo ich am Anfang dachte, boah, den brauche ich nicht, zu einem der vielleicht heimlichen Highlights, gerade so was das Ende und diesen Übergang angeht.
It was like the first track. I was like, oh my god, I like it, but I was like, so, okay, let's do that again.
Yeah.
It's just the whole thing, so just sing with me.
Für mich klares Highlight, wirklich von vorne bis ganz hinten eine 5,5 Minuten Reise zwischen eigentlich ganz vielen sehr kurzen Ideen auf dem Album. Und ich glaube, ich habe den noch nie trotzdem abgebrochen und gehe immer mit von Anfang bis Ende mit. Dieses komische Intro mit diesen ganz vielen Crashes und dieser fast schon so pompösen Einleitung ist crazy. Dann eher mit einer der besten, abwechslungsreichsten Performances zumindest, wenn du mich fragst, aus seiner ganzen Diskografie. Man kommt so von einer Flow-Urwurm-Anker-Line, die man immer so im Kopf hat, zur nächsten, wenn dieser Beat sehr toll in den unteren Frequenzen so wabert und vibriert, während oben ganz viel so mit Percussion rumgespielt wird. Das ist auch super krass gemixt und zusammengebaut, worauf er sich ja sogar in diesem einen Interlude-Highlight-Moment bezieht, wenn er sagt, I wish I would sidechain that kick to a beat, bitch, please, that's shit you need, bum. mich amüsiert es jedes Mal aufs Neue, wie er quasi sagt, das, was ich hier zusammenbaue, braucht mehr Skill und Source als eure YouTube-Shortcuts und ey, mit diesem einen Klick machst du alles sofort besser. Und ich finde, es gibt viel Stuff, mit dem Rapper so unrechtmäßig angeben, der sehr unsympathisch rüberkommt, aber so mit seinem Production-Level gibt er völlig zu Recht an. Und das alles passiert auf diesem Song, nur um dann halt in diesem Interlude und diesem sehr sweeten Outro zu enden, dass er singt mit Kimbra. Das ist die, die man dort hört. Und ja, das ist die Somebody That I Used To Know, Kimbra, von diesem Ultra Mega Giga Platin-Hit mit Gautier. Janis Schuck. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch Schuck, ihr sitzt ganz tief im Sessel. Und das finde ich einfach crazy, dass er, also klar, es gibt ja immer so Momente, wo so untergrundige, edgy Leute mit krassen, sie ist jetzt auch kein Megastar, weil das war schon, glaube ich, so ihr größter Mainstream-Erfolg da als Feature. Aber trotzdem ist das so eine Connection, die ja nicht mal angegeben ist, richtig im Titel, wo ich auch so dachte, wo ich das doppelt und dreifach, als der Song rauskam, nachgegoogelt habe, weil ich auch einfach wissen wollte, wer da so schön singt. Und dann war ich so, ah ja, das ist die mit der Waititi-Parodie, ne? Und dann hat man den Namen auch mal gedroppt in der JPEG-Mafia-Review. Es klingt alles einfach mega, beweist auch, dass dieser Mann auch singen kann und mit einer professionellen Sängerin harmonisen kann, wenn er will. Klingt aber auch einfach halt schön, gibt dem Album insgesamt sehr viel Textur und so einen, ah, guck mal, da kommt ja immer diese Überleitung, Ankerpunkt, sodass man, finde ich, sich trotz der ganzen Überladenheit jetzt bei Song 14 trotzdem an viele einzelne Punkte erinnern kann.
Also danke für diese Aufklärung. Ich habe zwar den Namen recherchiert und einfach bei Genius gefunden, weil in ihrem Part steht das halt drin, aber ich habe nicht gewusst, wo ihre Ursprünge liegen, denn, also, aber es gab, glaube ich, nicht mehr als einen großen Hit, oder? Somebody That I Used To Know, so das war schon so ein bisschen One-Trick-Pony, aber dafür einer wahrscheinlich der besten Pop-Hits.
Der bestbezahltesten Pop-Hits der 2010er Jahre, würde ich jetzt einfach mal raushauen.
So, okay. Ja. Feuer-Emoji in den Chat, denn so heißt der nächste Track. Und da, also ich habe wirklich, man sieht es auch an meinen Notizen, ich habe zu dem Zeitpunkt auf dem Album so ein bisschen dieses, naja, es ist schon ganz schön viel, und dann geht was Neues los und es ist irgendwie schon wieder kreativ und es klingt auch wieder irgendwie anders, aber ich bin einfach überfordert an der Stelle auf dem Album, einfach aufgrund der Masse und der Abwechslung. Und deshalb erst eine recht negatives, naja, es ist schon ein bisschen alles too much für mich. Und dann kommt aber diese Drum rein und die rattert schnell vor sich hin und das sind halt so ein paar Minuten auf dem Track, die boah. Und richtig, richtig wilder Take, gebe ich offen zu. Ich habe das irgendwie assoziiert, also nicht, also das ganze Gefühl von dem Track. Und zwar dieses, man ist so ein bisschen, weiß nicht, klingt nicht schlecht, aber könnte besser. Und dann kommen aber so einzelne Momente, wo man denkt, boah, das ist ja Perfektion. Ich traue mich es kaum zu sagen. Aber ich musste an Jaden denken und das Iris-Album, weil da im letzten Drittel gab es auch diese, die waren bei weit, also die waren viermal so lang wie diese Tracks auf dem Album hier und die sind auch nicht vergleichbar von der Qualität.
Halt doch dein Maul.
Da gab es immer wieder halt so zwei Minuten auf diesen 9-Minuten-Tracks, wo ich dachte, das ist so gut eigentlich. Wieso ist dieser Track dann nur, ist dann der Track 9 Minuten lang und 2 Minuten sind perfekt und hier ist das halt im kleinen Rahmen, der Track ist dann irgendwie 3 Minuten lang und 1,5 Minuten sind Perfektion und die anderen 1,5 Minuten bauen irgendwas auf, wo ich nicht mitgehe. Aber irgendwie habe ich das damit assoziiert, auch weil der Klang schon so ein bisschen an das letzte Drittel von diesem Album erinnert. Was lustig ist, weil er später auch noch Jaden Smith nennt.
Zufall?
Nur so eine kleine Assoziation. Nein, bestimmt nicht.
Nein, ich find's wieder sehr nice und spannend. Das ist auch einer der ersten Momente, die mich so ein bisschen underwhelm erstmal und auch irgendwie so einer der ersten kleineren Momente, die so gegen Albumende kommen. Also da wird's so ein bisschen noch zerstückelter gefühlt irgendwie. Auch hier muss ich erwähnen, das FaceTime-Geräusch am Anfang schockt mich jedes Mal. Da bin ich jedes Mal wieder so, oh, will ich gerade angerufen? Also nicht jedes Mal, ne, ganz so blöd bin ich auch nicht, aber so im Wochenrhythmus passiert das schon mal.
Oft genug.
Ja. Und auch danach wirkt er für mich eher so collagenmäßig. Und ich finde selbst für seine Verhältnisse sehr zusammengeworfen. Weshalb ich da nie so richtig warm werde, trotz des Flammen-Emojis. Aber was so ab so einer Minute passiert, bin ich komplett bei dir, wie sich diese Drums weiter steigern und plötzlich so eine große Atmo reinkommt, die vorher gar nicht da war. Da bekommt's mich wieder. Ja. One deep in the bag, black man can depend on sympathy. Yeah. I feel like hip hop drop, put a hit on me. Pussy niggas put me in a box, belittling. Depot, these beats keep coming in kilo. Freestyle make a feel like Mantillo. In this game, the police use Chico. nur um dann wieder so halb mit dem Anfangsvibe zu verschmelzen. Und es, wer den Song gehört hat, weiß, was ich meine, aber es ist so ein weirder Mix, der mich dann aber mehr als am Anfang bekommt. Und dann gibt's auch noch eine witzige, smarte Ronald Reagan Trickle-Down Economics-Zeile für alle Ökonomie-Nerds da draußen. Also auch da ist irgendwie wieder viel los, starke Momente, aber insgesamt würde ich sagen, einer der eher schwächeren, kleineren Songs des Albums. Weiter geht's mit dem nächsten, ich sag mal, Interlude mit Nice,
ja,
wo so ein Army-Core oder Chant gesampelt wird. Weirde Idee, kommt aber auf den Beat, auf den er das legt, natürlich sehr hart. Vor allem, wenn er das titelgebende Nice dann immer so für sich rausstellt und das alles so kurz pausiert, finde ich einen schönen Interlude-Moment, der wieder einmal perfekt vorbereitet auf das, was beim nächsten Song BMT passiert. Und BMT übernimmt dann halt so das Stampfende von diesem Chant. Passenderweise steht die Titelabkürzung auch für Basic Military Training. Thematisiert auch seinen Abfuck auf die Militärszeit in ein paar Zeilen, die er hinter sich hat. Und geht dementsprechend auch nach vorne. Hat sich das beliebte FWC-Zertifikat Banger mehr als verdient. Ist eins meiner absoluten Album-Highlights. Ich habe den unabhängig von Offline- und Online-Version sehr, sehr oft gehört. Ich mag einfach, wie das Sample sich aufbaut und dann wirklich mit der Härte eines Slaps reingescheppert kommt und nichts übrig lässt. Dabei auch noch so auf wieder weirdly angenehme Weise übersteuert, wie auch immer er das hinbekommt. Und dieser Sample-Flip, wie hart er ist in allen seinen Phasen, die Drums, seine Performance, die immer wieder vom Beat selbst übertont wird. Diese ganze Kombi ist eins der energiegeladensten Stücke Musik von ihm, das ich kenne. Er float da auch wie ein junger Gott drüber in recht simplen Lines, aber auch immer wieder voll von kleinen Highlights, wie der Line, I gave it up to God and he gave me this K, make it shake, was erstmal in der Welt von Waffen und Militär bleibt, aber ich habe wirklich, ich habe auch nachgeguckt, bei Genius diskutieren da die Leute auch drüber, aber ich habe wirklich, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, God gave me this cake, make it shake, verstanden. Was auch, ob er das will oder nicht, witzig damit spielt, mit dem Bild des twerkenden JPEG-Mafias, das geht seitdem nicht mehr aus meinem Kopf und passt halt auch irgendwie zu der Art, wie er sich inszeniert und mit Geschlechterrollen und Klischees aufbricht. Auf einem super, super hart gehenden Rap-Song, der auch eigentlich auf euren Turn-Up, wir hören Travis Scott auf der College-Party-Playlist funktionieren würde, wenn er eben nicht so weird wäre. Das ist das Problem.
Das ist das Problem, ja. Aber es, ich würde ihn auf die Playlist packen, also da gehe ich mit. Ich mag das sehr, also man braucht hier wirklich keine Bass-Boosted-Version irgendwie rauszuhauen, weil der Bass ist schon auf absolutem Maximum, trotzdem absoluter Kopfnicker-Song und die Vocal-Samples ein weiteres Mal. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber die sind, also er hat erstmal ein sehr gutes Gehör für starke Vocal-Samples, weil die immer so unfassbar catchy sind und auch die Art und Weise, wie die geloopt werden, was da rausgeschnitten wird, wie die mal voll gezeigt werden, wie die mal gekürzt werden, das ist einfach sehr on point und das ist für mich auch ein Highlight auf diesem Album. Und vielleicht so das letzte große Ding, was auf dem Album ist und auch irgendwie, was auch von der Härte her einen sehr angenehmen, sehr hart gehenden Punkt trifft. Und dann kommt The Ghost of Ranking Dread. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das, und jetzt nenne ich den Namen, TK Meizer, bestimmt nicht richtig ausgesprochen.
Ich glaube ja.
Ja, gut. Also vielleicht versteckt sich da dann auch wieder eine große Band hinter. Das hören wir dann gleich von Erik. Aber ich möchte erstmal nur sagen, dass dieser Refrain, der ja dann nicht so wirklich einer ist, sondern ein Intro ist, dass das aber gut und gerne auch ein schöner Refrain hätte werden können. Und ich hätte das ganz gerne nochmal irgendwann auf diesem Song gehört. Also es geht richtig gut los. Und es gibt auch dann zum Ende hin, also das hat schon was Episches, was dann in dem Beat passiert und wie das alles so strukturiert ist. Aber irgendwie fühlt er sich sehr lang an auf einem Album, was eigentlich ja sonst immer sehr hektisch und schnelllebig ist. Die Qualität hält halt nicht bis zum Ende. Und das ist schade, was natürlich jetzt auch viel gesagt ist, weil es trotzdem noch ein ganz guter Track ist. Der hat Erwartungen am Anfang geweckt, die er dann nicht einlösen kann, weil er dann ganz andere Wege geht. Und ich bin aber dann im ersten Drittel stehen geblieben und denke, ach, ich würde schon gern nochmal wieder hierhin. Und das passiert dann halt leider nicht.
Erstmal, um die Frage zu beantworten, mich nicht um jetzt dieses übliche, die kennst du nicht, Spiel zu spielen. Aber das überrascht mich schon ein bisschen, weil das ist, glaube ich, sie ist eine australische Sängerin, glaube ich, die schon so der 2020, 21 rum so ein paar EPs gedroppt mit dem Namen Last Year Was Weird. Was natürlich auch sehr gut in die Pandemiezeit gepasst hat. Und da hatte die schon so einen kleinen Buzz auf der einen, um noch mehr Buzzword reinzuwerfen. Und da auf der einen EP war auch auf der ersten, die ich gehört habe, von ihr auch ein JPEG Mafia Feature drauf, auch so Songs mit Baby Tate, hat auch einen Song mit Killer Mike. Ich habe jetzt spontan unhöflicherweise nebenbei am Handy mal so ein paar Bezugspunkte rausgesucht.
Ja, ich habe ja auch gefragt, also alles gut.
Genau, nee, woher man die kennen könnte. Und ich mochte auch ihre ersten EPs und so ein paar Songs sehr, sehr gerne. Und das Feature an sich finde ich deshalb auch natürlich cool, weil es so ein bisschen so halb untergrundige, experimentelle Leute Link-Up ist. Aber ich glaube, der Song ist mein Lowlight des Albums tatsächlich. Okay, und das so kurz vor relativ vor Ende. Also ich bin nie so richtig in die Mischung aus ihren Vocals und der Produktion und auch der Rhythmik so reingekommen. Und das auf einem sehr sperrigen Album zu sagen, ist schon crazy. Und auch, ich finde seine Einstiegsperformance nicht so mega. Also Peggy sitzt da irgendwie nicht so stark im Beat wie sonst. Und auch so richtig viel kommt auch nicht dazu, wenn er dann so in seinem üblichen Rap-Modus ist später. Da wird dann auch nochmal der Arm & Hammer-Diss von eben wiederholt.
Ja, stimmt.
Und auch so dieser Gitarreneinsatz finde ich dann wieder ganz spannend. Habe ich auch vorher schon mal gesagt. Aber insgesamt mag ich den echt nicht so gerne. Und das ist echt so der erste häufige Skip-Song oder Albumbeender bei mir. Bei 18 von 20 Tracks, ist er bescheuert. Genau, deswegen den mag ich echt nicht so. Ein bisschen besser macht es dann der vorletzte Song, Damn, 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 der mit echt schönen, puren Chords einsteigt, den man ausnahmsweise eine Minute lang zuhören kann, ohne dass irgendwas in die Quere kommt und die dann auch schön übergehen in den eigentlichen Main-Part und Beat des Songs. Das hat fast schon was Versöhnliches so Richtung Ende des Albums, dass man hier mal so unwidersprochen schöne Instrumente zelebrieren kann. In den Rap-Parts wird es natürlich wieder ein bisschen angriffslustiger mit Lines wie Babe, I'm such a negative bitch, my friends turned on me, then I turned rich, was einfach wieder so eine erfrischende Weise ist, von einem zeitgenössischen Battle-Rapper über sich selbst zu reden. Bringt ansonsten aber nicht viel mega Neues der Track, macht aber insgesamt irgendwie Spaß, ihm so beim drüber floaten über ein eher softes Instrumental zuzuhören, nochmal so zum Albumende. I'm such a negative bitch. My friends turn on me, then I turn rich. Sodom, Gomorrah, I turn back, they still talking shit. Damn. Hold my hand, all my ex fans. I promise. I swear the baby needs somebody and a new header. I did, like, of course I'll get you better. Ja, gehe ich mit. Also ich hatte bei dem Titel so ein bisschen Angst, okay, jetzt kommt wieder irgendwas sehr Wildes, aber es ist dann überhaupt nicht wild und also im Verhältnis zum restlichen Album nicht wild. Ich mag, dass der relativ stringent ist, dass der nicht jetzt irgendwie 10 Turns nimmt. Das ist eine ganz nette Grundatmosphäre. Die Zeile, die du eben zitiert hast, die hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil ich die auch irgendwie ganz geil fand. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt jetzt noch groß das Album weiterführen müsste. Also das ist schon sehr voll an der Stelle und das ist jetzt auch nicht, dass man denkt, oh ja, der muss jetzt unbedingt drauf. Der unverzichtbare Track, das nicht. Aber wenn man quasi noch so eine extra Meile geht, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter Weg durch die Stringenz und das gleichbleibende Feeling. Und dann sind wir auch schon beim letzten Track. Untitled, da sind dann keine Namen mehr eingefallen. Witzig, ja.
Ja, gaggig. Ich habe bei dem Song immer vor Augen, wie man quasi so nachts auf so einer regnerischen Straße in seinem Auto sitzt und irgendwie das Fenster so leicht offen und man schreit raus. Und rappt halt das irgendwie mit, weil der fängt beide Emotionen ein. Einmal dieses relativ verträumte, aber trotzdem halt, wenn so die Lampen sind noch an, also es ist schon noch alles beleuchtet, es ist nicht so, dass man irgendwie im Dunkeln ist, aber dann auch gleichzeitig dieser letzte Rage, den er da irgendwie hat und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag die Flows auch, wobei die Variation ja gar nicht so krass ist, weil der bleibt eigentlich relativ stark in einem Pattern, aber das zieht er auch sehr konsequent durch. Ich mag die ganzen Joe Biden Anspielungen und ich frage mich, wieso ich relativ wenige Joe Biden Anspielungen generell kenne. Wieso ist das noch kein Ding? Also Ich meine, Reels und TikTok sind doch voll mit merkwürdigen Szenen von diesem Mann. Vielleicht ist die Angst vor Trump zu groß oder so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall finde ich das, war das eine sehr lustige Einbettung von diesem Mann. Auch direkt zweimal, was ich auch toll finde. Mhm. Und dann natürlich die andere amerikanische Größe mit J. Jaden, der dann auch nochmal Erwähnung findet auf dem Album, was natürlich dann meine absolut stichhaltige Theorie vom vorherigen Tracks quasi bestätigt von JPEG Mafia persönlich. Und ich finde, das ist ein echt sehr, sehr schöner Abschluss für das Album, der mir dann doch nochmal was Neues gegeben hat und auch dieses Gefühl von, ey, jetzt ist ja auch mal Schluss. Das vermittelt der Track irgendwie auch ganz gut. Und das hätte ich bei dem Album ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil es halt so mit der Überladung und mit diesem Zufälligen auch spielt an vielen Stellen, dass das hätte auch ganz, ganz anders enden können. Und dann heißt er auch noch Untitled, wo ich dann auch dachte, ist das ja so ein Bonustrack oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es passt auf jeden Fall gut rein. Und der ist nochmal echt stark. Den sollte man sich schon geben, wenn man irgendwie vorher merkt, ah, ich mache nochmal schlapp, ich kann nicht mehr, dann vielleicht ein bisschen skippen und dahin. Der lohnt sich.
Ich finde es spannend, dass er halt nicht den eher versöhnlichen Vibe von Damn, Damn, Damn weiterführt. Aber ja, trotzdem stimmt. Ist es durch dieses Klaviersample, was ja auch jetzt nicht so mega häufig ist, dass man so klar zuordnen kann bei ihm, hat es schon auch wirklich was Fazitziehendes, Reminiscendes. Aber halt, ich weiß nicht, in einem ganz anderen Kontext wäre das so die traurige Klaviermelodie am Ende der Credits von einem unangenehm prätentiösen Film. Und hier, ich finde es witzig, dass du andere Referenzen rausgeschrieben hast, aber alle gut sind, rappt er halt wieder über Wrestler oder die Hairline der schwarzen Republikanerin Candace Owens oder ihn twerkend wie Bad Bunny über die Stage hüpfend, wieder meinen Bezug zu eben. Und immer mal wieder dieses Lippengeräusch, einfach dieses Brrrr, was so mehrere Sekunden hörbar durchläuft und alles wieder so leicht ins Lächerliche zieht. Also ich fand dein Bild auch sehr schön, aber ich dachte irgendwann so, es ist so wie so eine Abschluss-College-Rede des Klassenclowns, der nochmal so halb genervt in einem Rundumschlag austeilt, mit allen abrechnet, während halt so im Hintergrund die eigentlich ernst gemeinte Schulhymne läuft. Und das war so ein bisschen mein Bild irgendwie so, der nochmal austeilt. Und das passt auch irgendwie zu der allerletzten Line: Don't play with me, bitch, play PlayStation, it's safer. Und da musste ich schon schmunzeln, weil es auch so eine plumpe, fast schon Teenager-Art ist, irgendwie so ein Album mit durchaus harten Angriffen zu beenden. Insgesamt ja auch jetzt nicht der beste Track vom Album, aber wie gesagt, irgendwie nochmal so ein schöner Rundumschlag, nochmal zwei Verses runtergerappt, genauso voll mit Referenzen wie das ganze Album, wie man merkt, an unserer Auswahl. When it's cold outside, get up in the office. Dead nigga stream, better let me pick a coffin. My main bitch wanna get hit, but I ain't Steve Austin. When I die, bury me next to Scott Hall. Bottle sharpened in my edges, I'm an alcohol. Gotta keep my hairline on Candace Owens. Ja, zynische Reden in der Schule und dann nachts schreiend im Auto fahren. JPEG Mafia könnte der neue Joker werden. Das ist meine neue These. Aber unabhängig davon ist es jetzt an der Zeit, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal Danke zu sagen an den tollen Patreon, der das hier ermöglicht hat, dass wir uns die Zeit nehmen konnten, dieses Album zu sezieren, zu besprechen. Wer auch sich jetzt denkt, boah, ich hätte auch Lust, dass die mal über ein Album sprechen von vor was weiß ich wie vielen Jahren. Also kann auch einfach was sein, was im letzten Jahr kam. Wir haben es einfach nicht besprochen, weil wir zeitlich strugglen. Man weiß es nicht. Aber wenn dieser Wunsch besteht, dann schaut euch doch gerne mal die Möglichkeiten bei Patreon und bei Steady an. Da kann man sich die Wunschfolgen holen ab einem Zehner. Aber wenn man jetzt sagt, boah, nee, das ist mir zu viel, und das ist auch völlig verständlich, aber dann kann alle, die das machen. Aber wenn man für 2 Euro oder für 3 Euro dabei sein will, dann gibt's auch schon sehr viel mehr Content. Also eigentlich zu jeder Folge nochmal ein Vorgespräch, was wir vorab aufnehmen zu diversen Dingen, unter anderem auch zu JPEG Mafia, haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja.
Scaring the House auf jeden Fall. Da lohnt sich aber auch der Jahresrückblick, weil da haben wir das auch beide drin gehabt, das Album. Natürlich damals auch noch mit, damals ist falsch gesagt, aber mit Danny Brown zusammen haben wir auch da besprochen. Also da kann man auch nochmal reinhören und generell uns auf Spotify oder auf jeder anderen Podcast-Plattform folgen und auf Instagram damit generelle Informationen euch erreichen und ihr mitdiskutieren könnt, weil ich glaube, da ist es immer am einfachsten für alle.
Ja.
So, jetzt das große Fazit. Das ist ein sehr überladenes Album, aber im positivsten Sinne, wie ich es irgendwie sagen kann. Das ist für mich der Einstieg gewesen zu einem Artist, den ich jetzt sehr, sehr wertgeschätzt habe in den letzten 2-3 Jahren und sehr, sehr oft gehört habe, wo ich zwar jeden verstehen kann, der sagt, boah, das ist mir zu viel, das ist mir zu strange und zu eigenartig, das kann ich verstehen oder ich komme mit der Produktion nicht klar, aber ich finde, für Leute, die wirklich Lust haben auf so Deep Dives, die Bock haben, sich mit popkulturell 10.000 Anspielungen und Samples aus was weiß ich was und dann ist das Wrestling oder ist das Right Wing, man weiß es nicht. Das kann man sich dann alles da irgendwie, man kann sich damit befassen und kann Spaß dran haben, man kann aber auch einfach die Musik hören und findet das geil. Es gibt Tracks auf dem Album, die sind auch wirklich, selbst wenn man nur den Titel liest, irgendwie schwer nachzuhören im Kopf, weil die so voll sind oder so anders sind oder man hat nur noch einzelne Momente und vergisst, dass nach 2 Minuten gibt's ja auch noch den Beat-Switch und dann gibt's ja auch noch das Sample, das ist halt so. Das ist aber auch Teil des Konzepts und irgendwie bin ich dankbar, dass es sowas gibt und ich bin auch irgendwie ganz dankbar, also klar, der ist Untergrund, aber der größtmögliche Untergrund, den es so gibt. Also es ist jetzt wirklich weit weg von unerfolgreicher Artist und das finde ich schön, dass sich auch, und irgendwie ist er ja, also er ist sowohl geprägt vom Internet, aber auch durch das Internet erst in dieser Position, in dieser Rolle, dass Leute das annehmen und daran Spaß haben und das finde ich sehr schön. Und dementsprechend ist es auch nur logisch, dass unser Podcast auch im Internet stattfindet und wir genau dort darüber reden.
Sehr, sehr, sehr schönes Fazit. Ich finde, er ist ein toller Artist. Er hat ein tolles Album gedroppt. Er hat eigentlich echt von Veteran an, die davor, bin ich auch zum Teil nicht so reingekommen, einfach auch kein schlechtes Album oder kein schlechtes Projekt gedroppt. Und dennoch sage ich einfach, ist das eins der besten. Aber wenn ich am nächsten Tag wieder Cornballs höre, denke ich wieder, Mann, was für ein geiles Album. Deswegen tagesformabhängig, aber ein wilder Mix aus absoluten, den weirdesten Ohrwurm-Melodien, die du je gehört hast, kranken Drops, die keine Drops sind, Übergängen, die nirgendwo hinführen, Übergängen, die irgendwo hinführen. Es ist selten vorhersehbar und selbst wenn man irgendwie das Album zum 20. Mal hört, entdeckt man kleine Bits und Bytes und man hat das einfach man hat das einfach nie leer gehört und gleichzeitig ist es, wie du sagst, diese Internet-Ebene, es ist so Internet, aber nicht auf diese, wir bauen ISDN-Geräusche ein, weil wir coole Retro-Gaming-Leute sind, sondern der schafft es irgendwie, rawes Rap-Talent und trotzdem auch ernst genommen zu werden und wirklich auch mit seinen Aussagen, die er rüberbringen will, nachvollziehbar rüberzukommen und trotzdem halt irgendwie Augenzwinkern einzubauen, sich selbst lächerlich zu machen, wenn er über seine Hairline spricht. Ganz viel Humor drin, ganz viel Ernsthaftigkeit und in erster Linie ganz viel Skill und Talent auf Producer- und Rap-Ebene. Und irgendwie, um nochmal den Downer zum Nachhinein reinzuhauen, spielt natürlich diese ganze Kanye-Kiste der letzten Wochen und Monate trotzdem mit rein. Ich kann es auch nicht ablegen, dass mich das auch wahnsinnig macht, wie er sich da in diese Vultures-Nummer reingewieselt hat. Es gibt diese eine Line, stimmt, da wollte ich es vielleicht schon mal erwähnen, wo er sagt, let me Ghost Rider hit und das Geld würde sich lohnen. Und irgendwie ist ja dieses Kanye-Projekt dann das erste Mal, dass er, glaube ich, mit richtig großen Budgets und richtig großer Inszenierung zu tun hatte. Und aber das ganz absurd auch verteidigt hat seiner Community gegenüber. Und das springt auch ehrlich gesagt ein bisschen mit, wenn halt so sehr rohe, ich werde immer zu meinem Wort stehen, politische Aussagen gegen den Gegner und mehrere Formen von Gegnern rausgedroschen werden. Und wenn dann das große Vorbild ruft, wird natürlich trotzdem der Hörer abgenommen. Es bleibt spannend, wie das so weitergeht. Aber zu diesem Zeitpunkt, als diese LP rauskam, da war noch alles gut.
Ja, es ist definitiv ein tolles Album. Ob da alles gut ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind auch Zeilen drauf, die sehr fragwürdig sind tatsächlich. Aber es ist immer schwer, da die Grenze zu ziehen, was geht und was nicht. Und es ist tatsächlich auch, also ich kann es leichter überhören im Englischen, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, ich finde so eine gewisse Weirdness und Eigenheit von Artists, die kann sich dann halt auch mal in solchen Aktionen widerspiegeln. Und das, was man da musikalisch feiert, findet man dann, ich würde jetzt nicht mal sagen menschlich, aber so im Argumentieren von Entscheidungen dann halt einfach nicht mehr wieder, dass man da dann mitgeht. Das ist ein großes Thema. Ob man das jetzt so schlimm finden muss oder nicht, das weiß ich nicht. Aber bei ihm würde ich jetzt zumindest noch nicht sagen, oh, wir können jetzt nicht mehr alles, was früher kam, hören. Das ist, so schlimm ist es definitiv noch nicht. Aber klar, die Argumentation war echt ein bisschen komisch. Aber alles, was um Vultures rum passiert, ist komisch. Und
korrekt.
Um jetzt auch mal kurz wieder den Namen zu nennen, den ich immer nenne, ne? Aber es gibt James ja auch einen gewissen Blake. James Blake, der mitproduziert hat. Und ich habe jetzt auch noch kein Statement von diesem ja durchaus integeren Mann irgendwann gehört, dass er irgendwas von Kanye West verurteilt. Ich glaube, da sind einfach sehr viele Künstler in einer sehr komplizierten Lage, die es natürlich zu besprechen gilt, um mal den Markus Lanz rauszuholen zum Ende. Das machen wir dann in unserem Erfolgspodcast mit unseren beiden Nachnamen. Deshalb folgt uns doch rein und gebt uns gerne auch 5 Sterne, dann hilft uns das, noch von mehreren Menschen gesehen zu werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.